Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Und wie immer am Freitag mit meinem großartigen Gast und Co-Moderator Dr. Jan Michalski, dem Experten für Empathie und Stimme und so viele andere Dinge, die Jan mit uns hier teilt.
Vielen Dank. Und natürlich mit unserer Hostin Isabella Herzig, Expertin für emotionale Intelligenz.
Und wir sind wieder am Start. Und es geht um Themen, die Wirkung, die Sprache, Kommunikation, Emotionen. Wir haben uns erweitert. Wir sind eingestiegen damals mit dem Voice Profiling. Für alle, die es noch nicht angeschaut haben, unbedingt reinhören. Das war ja die Spezialität, mit der Jan bei uns bei Herzig IQ mit am Start ist. Und wir haben uns entwickelt und sind in den letzten Folgen sogar in die Themen der Schattenarbeit eingestiegen, in die Persönlichkeit, in das, was uns als Menschen wirken lässt. Jan, wenn wir heute ein neues Thema aufmachen, ein Thema, was vielleicht passend wäre, dann haben wir uns überlegt, okay, wir sprechen über die Identität. Identität ist etwas, was Wirkung natürlich als Spiegelbild der Resonanz von außen bekommt. Und ich bastle mir meine Identität so, wie ich glaube, wirken zu wollen auf der einen Art, und auf der anderen Art komme ich mit einem bestimmten Baukasten zur Welt, was auch dazu führt, dass meine Identität entsteht. Das ist jetzt eine These, die ich jetzt aufsetze, und du lächelst. Jan, deine Gedanken.
Ach, sehr schön. Ich habe mich natürlich sofort wieder jetzt an diesem Satz, wir bauen uns unsere Identität. Da steckt ja so viel drin, wie Identität entsteht und auch, was Identität eigentlich ist. Weil allein in diesem Einführungskonzept von dir sind ja jetzt zwei, drei verschiedene Vorstellungen von Identität drin. Wir haben uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten, dass wir so die Persönlichkeit aufgeteilt haben in Persona und Schatten, wo wir gesagt haben, so Persona ist das, was ich von mir selbst wahrnehmen kann, die bewussten Anteile. Und Schatten ist halt das, was ich von mir unterdrücke und verdränge und was ich auch gar nicht sehen kann. Und jetzt ist eben die Frage, was ist eigentlich die Identität jetzt? Ist die Identität die Persona? Also ist meine Identität das, was ich von mir sehen kann? Oder gehört das, was ich unterdrücke, damit rein? Dann bedeutet das ja, dass meine Identität quasi mehr ist als das, was ich weiß, was ich bin. Und dann kommen wir an ein Konzept, was wir uns die nächsten Wochen nochmal, wenn wir uns über Höflichkeit unterhalten, angucken wollen. Ist Identität, wie deckungsgleich ist das mit dem, was andere Menschen denken, was wir sind? Also andere Menschen können ja in unsere Identität auch ganz viel von dem reinpacken, was wir gar nicht wissen von uns, diese Schattenanteile. Und andererseits aber auch ganz viel von dem nicht reinpacken, was wir denken, was wir sind, was wir anderen aber nicht zeigen. Und dann haben wir diese drei Sachen, so was ich denke, was ich bin, was andere denken, was ich bin und was ich wirklich in meiner Gänze bin, was eventuell keiner sehen kann.
Wir haben ja vor zwei Folgen, drei Folgen haben wir das Johari-Fenster mal angesprochen. Da ging es ja um den blinden Fleck, den ich halt eben nicht sehe, den andere aber sehen können. Und letzte Woche war die Conny bei uns in den Folgen. Und zwar Conny ist mit der ID 37 am Start. Und da geht es ja auch irgendwie um Identität. Da geht es um diese 16 Lebensmotive, die uns unterschiedlich ausgeprägt haben und die wir auch teilweise nicht kennen, sondern ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Das finde ich auch ganz spannend als Konstrukt, da mal zu gucken, okay, was ist noch mehr als das, was ich glaube zu sein? Und Persona, hast du gerade so schön angesprochen, wir haben ja auch das Thema Rolle, ne? Also da habe ich auch noch meine Rolle, die ich ausfüllen muss. Und wie viele Menschen, die im Coaching sitzen, können die Frage, wer bist du ohne deine berufliche Rolle, wenig beantworten. Und dann ist die Frage, die ich dir jetzt stelle, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diese ganzen Rollen, die fülle ich aus mit einer bestimmten Identität, wie ich glaube. Und wenn ich die Frage beantworten müsste, wer bin ich ohne diese Rollen? Ist das dann meine Identität oder ist das mein Ich-Ideal oder was ist es denn?
Also, du weißt ja schon von mir, dass das eine Frage ist, mit der ich jetzt seit knapp 10 Jahren intensiv beschäftigt bin. Na, wenn ich ganz ehrlich bin, beschäftige ich mich das schon mein ganzes Leben lang. Und ich bin immer super verwirrt, wenn ich, ich mache gerne Big Five Persönlichkeitstests mit meinen Auszubildenden. Und was ein Kollege an mich herangetragen hat, was ich halt ganz schön finde in dem Kontext, halt das DISC-Modell, weil das nochmal so einen ganz anderen Spin da reinbringt. Und ich erzähle dann immer auch von anderen Persönlichkeitstests, jetzt so Myers-Briggs-Typenindikator zum Beispiel, wo ich jetzt inzwischen ja weiß, okay, wissenschaftliche Fundierung. Aber ich fand das schon immer, ich glaube, ich habe mit 15, 16 angefangen, diese Persönlichkeitstests immer wieder zu machen. Ich habe, glaube ich, einmal im halben Jahr habe ich diesen Myers-Briggs-Test gemacht, um zu gucken, wie bist du denn jetzt eigentlich und wie hast du dich entwickelt? Und wenn ich dann in die Ausbildung reingehe und den Auszubildenden das mitgebe und feststelle, die meisten haben noch nie einen Persönlichkeitstest gemacht. Die haben noch nie sich damit beschäftigt, wer bin ich eigentlich? Was sind eigentlich so meine Persönlichkeitsanteile? Und das finde ich wahnsinnig. Also ich jetzt, ich komme ja einfach aus diesem Setting heraus, dass ich sage, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sich nicht mit seiner Persönlichkeit irgendwie selbst so, also dass man nicht wissen will, was da eigentlich drin ist. Aber ich meine, das kann natürlich bei mir auch hart aus der Pathologie herauskommen, dass ich halt sage, ich bin ja im Prinzip mit 15, 16 hat das angefangen, dass ich ganz stark diese Rolle konstruiert habe. Sie gesagt, also das ist das, und da kommen wir mit dem Ich-Ideal und mit Scham, Schuld auch gleich nochmal bestimmt irgendwie, wenn wir da den Bogen nochmal kriegen zu, dass ich gesagt habe, so, nee, ich muss irgendwas anderes sein. Ich muss irgendwie irgendwas spielen, damit die Leute mich toll finden und damit ich professionell wirke und sowas. Und habe mich ja dann sehr, sehr lange genau darin verloren. Dass ich dann gesagt habe, so, ich habe erst durch die Therapie und durch den ganzen Selbstwiederentdeckungsprozess gemerkt, das, was ich dachte, was ich bin, ist nur die Rolle und alles andere ist verloren gegangen. Und deswegen war diese Frage, was bin ich eigentlich, wenn die Rolle nicht da ist? Eine Frage, wo, und das kann jetzt für viele HörerInnen jetzt auch so ein Frustrationsmoment sein, wenn ihr merkt, wer bin ich eigentlich ohne die soziale Rolle? Und versucht das mal abzustellen, dass man merkt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich noch übrig bleibt, wenn ich das abziehe. Und das war jetzt 8, 10 Jahre lang genau das, woran ich gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, ich lege das jetzt mal ab. Und was ist das eigentlich? Und das Problem ist ja, dass wir ganz oft erst wissen, was das ist, wenn wir die Rolle ablegen und es quasi so erstmal rauskommt. Es ist nicht sofort da, sondern man muss dem erstmal Raum geben, damit es sich wieder entfalten kann, weil es sich halt so lange verkrochen hat. Und das Schwierige, finde ich, daran ist, dass ich das nicht definieren kann. Also das, was ich bin, wenn ich nicht in meiner Rolle bin, ich kann da kein, ich habe lange gesagt, okay, definiere ich das über Persönlichkeitseigenschaften, definiere ich das über Interessen, was ist das eigentlich, was ich im Kern bin? Und für mich ist so eine Art Erleuchtung und Frustration an gleicher Stelle, dass ich irgendwann in diesem Prozess den Punkt hatte, wo ich da gesessen habe und diese Rolle so abgefallen ist, und du sagst jetzt die berufliche Rolle, das sind ja zigtausend Rollen, die wir einnehmen. Allein im beruflichen Sektor, jedes weißt du als Coach ja auch. Du guckst dir an, in welchem Raum bin ich, was sind das für Leute, was erwarten die, und dann passe ich meine Rolle so ein bisschen an das an, was jetzt gerade in dieser Situation am besten funktioniert. Und sagst du, wenn jetzt alles abgefallen ist und ich sitze da nur und sag so, was bin ich eigentlich sonst? Und dann kommt ab und zu dieser Moment, wo ich sag so, Jan. Und es hat keine Definition. Es ist einfach nur ein Gefühl, dass ich sage, so, das bin ich. Das ist meine Identität. Aber ich kann nicht beschreiben, was das ist.
Oh, schön, danke, dass du das mit mir teilst jetzt gerade und mit ganz vielen anderen auch. Ich habe gerade dazu überlegt, die ID37 haben wir noch zusammen gar nicht gemacht, ne? Kannst du, wenn du möchtest, nochmal einen Blick da reingucken? Weil ich musste gerade so innerlich grinsen, als du gesagt hast, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich nicht dafür interessieren. Ich mir auch nicht. Ich glaube, ich habe auch mit 17 angefangen und ich habe auch alle Tests gemacht und mache die regelmäßig. Ich hatte letztens sogar mit einer Freundin darüber gesprochen, darf man gar nicht, wahrscheinlich gar nicht jetzt im Podcast sagen, Jan, nein, es wir gleich raus. In den Zeiten, wo es mir so richtig, richtig schlecht ging, und die gibt es in meinem Leben auch, da habe ich mich sogar, und es ist so peinlich, es auszusprechen, aber ich sage es trotzdem, da habe ich mich sogar auf Horoskope verlassen. Weißt du, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Jungfrau, da hat es wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich deswegen das und so wahrnehme. Und das sind so ganz interessante Sachen, weil diese Erklärungssuche nach dem, wer bin ich, ist natürlich mit so einem Test irgendwie ach, schöner, leichter und sie hilft, ne? Glauben wir. Und das, was du beschreibst, ich musste einfach jetzt meinen Senf dazugeben, weil ich einen anderen Weg gegangen bin, aber auch mich gesucht habe. Ich habe eine Zeit lang mich komplett in meiner damaligen Rolle als Abteilungsleiterin in einem Versandhandel definiert, und du konntest dich mit mir über kaum etwas anderes unterhalten, außer über meine beruflichen Themen. Es ist mir selbst gar nicht so bewusst gewesen, bis irgendwann mal mein Umfeld mich darauf angesprochen hatte und gesagt, es wäre schön, mit dir mal auch über einen Film zu sprechen oder über etwas anderes, nicht nur über, was macht ihm Werbung, ja? Also das war schon komisch, dass ich mich selber da so reduziert habe. Und ich hatte auch so einen Crash, weiß ja jeder, ich hatte einen Schlaganfall, und da brauchte ich auch ganz, ganz viel Zeit, um wieder zu mir zu kommen. Es hat mir geholfen, tatsächlich mir auch diese Fragen zu stellen. Wer bin ich ohne all dieses Berufliche? Und ich finde es schön, dass du das mit einem Wort, deinem Namen und einem Gefühl verbunden hast, dass du sagst, wenn ich sage, ja, dann weiß ich, wer ich bin, auch wenn ich es nicht definieren kann. Ich habe das versucht, kognitiver zu machen, und habe dann tatsächlich mit dieser ID37 so ein bisschen drauf geguckt und mein Wesen versucht zu beschreiben, dass ist bis heute noch ein guter Teil von mir, ja.
Ja, also ich komme vielleicht viel mehr dann ursprünglich eben aus diesem rein kognitiven Bereich, weil ich meine, das ist ja dann kein Wunder gewesen, dass es dann in dieses, um ein bisschen auszuholen, für mich war irgendwann in meiner Entwicklung, habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht besonders groß, ich bin nicht besonders stark, ich muss irgendein Alleinstellungsmerkmal haben als Überlebensmechanismus, und habe ich gesagt, Intellekt. Gehen wir auf den Intellekt, du versuchst einfach so intelligent zu werden, wie du kannst, und dich zu bilden und nur noch in deinem Kopf zu sein. Und dann eben ja akademische Karriere und natürlich der Doktortitel noch nach, weil immer weiter und immer professioneller und so. Und für mich ist es so, ich war so sehr in meinem Kopf, dass ich nicht über den Kopf aus dem Kopf rausgekommen bin. Und für mich ist es ein wahnsinnig, wahnsinnig interessante Erfahrung gewesen, dass ich in dieser Zeit komplett den Zugang zu meinem Körper verloren habe. Also das eine ist ja, dass man sich von seinen Emotionen dissoziiert, also dass ich gar nicht mehr richtig fühlen konnte. Haben wir ja auch schon einige Male drüber geredet, dass ich quasi nur Empathie nur kognitiv hatte, dass ich gesagt, ich kann nachvollziehen, wie sich jemand fühlt und ich weiß vom Skript, ja, Schauspielerei, wie ich dem anderen vermitteln kann, dass ich jetzt gerade fühle, was er fühlt, aber es war emotional gar nicht da. Und habe lange in der Zeit auch gemerkt, dass ganz, ganz viele andere Dinge, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind, bei mir körperlich auch abgeschaltet waren. Also, ich war lange Zeit sehr passionierter Kampfsportler und mit meinem damals besten Freund zusammen so extrem, dass andere gesagt haben, so, oh mein Gott, das geht zu weit, wie ihr da Sparring miteinander macht, weil wir da beide an der Stelle quasi keine Schmerzgrenze hatten, weil das Gehirn das komplett ausgeschaltet hat. Ich war sehr übergewichtig zu der Zeit, weil ich ein Sättigungsgefühl nicht mehr wahrnehmen konnte, weil einfach komplett die Rolle mich abgeschottet hat von den Emotionen. Ich habe gelernt, du bist nicht weich, du bist nicht traurig, du bist nicht ängstlich. Und dann fängt das Gehirn ja an zu sagen, gut, dann kommt das alles weg. Und du bist auch nicht hungrig und du hast auch keine Schmerzen und bist auch nicht müde. Und dann kannst du super 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, funktioniert alles total toll. Und da bin ich aber mit dem, wer bin ich eigentlich? Und nochmal, ich bin immer nur wieder in die Rolle zurückgekommen, wenn ich mir diese Fragen gestellt habe. Und deswegen ist für mich dieser somatische Zugang, zu gucken, über den Körper ranzukommen, Hitze, Kälte, Kältebad, Sauna, sowas, das sind Reize, wo ich dann merke, so, das bringt mich so aus dem Kopf raus. Und dann komme ich halt in dieses Spüren rein. Und wenn ich spüre, und das ist ja ein Zugang von Identität, dass wir sagen, du hast natürlich dieses Selbstkonzept, du hast dieses Narrativ, diese Geschichte von dir und du hast aber auch deinen Körper und wo du sagst, ja, hier bin ich und ein bisschen düsterer Übergriff dazu vielleicht, an der Stelle. Das ist übrigens auch scham- und schuldmäßig etwas, was extrem problematisch ist an körperlicher Züchtigung in der Erziehung, dass wir als Kind, es ist super wichtig, dass dieser körperliche Zugang, dass ich spüre mich, also bin ich, ja, dass das ein Teil unserer Identität ist. Und wenn ein Kind mit körperlicher Gewalt erzogen wird, dann kann das dazu führen, dass die Wahrnehmung des Körpers mit Scham verbunden ist und dass sich das dann eben ausschaltet. Und dass man dann immer, denn wenn man zu seiner Identität kommt, eigentlich nur mit Schmerz verbunden ist und das deswegen auch noch ausblendet. Also das merken wir ja erst jetzt. Wir wissen seit ein paar Jahrzehnten, wie scheiße körperliche Züchtigung ist, aber was das eigentlich alles mit der Psyche macht, wie das im Nachhinein auch das Selbstbild beeinträchtigt. So.
Jetzt haben wir ein Thema aufgemacht. Ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, weißt du, dass viele Menschen, die mir auch begegnen, wenn sie sehr abgeschnitten von sich selbst sind, dass die dann auch eben Dinge tun, um sich wieder zu spüren, die gut sind. Und ich mache diese Bewegung hier an der Hand, damit klar ist, was ich meine. Also viele Menschen können sich nur dann spüren, wenn sie sich eben auch Schmerzen zufügen. Und das ist natürlich auch ein krasses Thema, wie stark die Psyche uns da schützen will und wie stark der Körper sich dann abtrennen kann. Und weißt du, ich war gerade sehr berührt, weil dieser Thematik, wenn ich mir meine Emotionen abgewöhne, dann gewöhne ich sie mir ja alle ab. Also es ist ja nicht nur Schmerz und das ist nicht nur Trauer und nicht nur Angst, sondern es geht ja alles weg. Also auch die Freude und auch die Begeisterung und alles andere. Und es ist natürlich nur so im Set zu haben, ne? Entweder lerne ich mit allen umzugehen oder eben nicht. Und dann, ja, dann haben wir Konsequenzen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich tatsächlich zu der Zeit immer gesagt habe, so, ja, und dafür ziehen mich Leute heute noch auf, so spaßeshalber, dass ich gesagt habe, 28 von 30 Tagen im Monat bin ich gut drauf. Mir geht's eigentlich immer gut. Und ich habe auch wirklich gedacht, und das ist so das Perfide an der ganzen Sache, dass ich dachte, ja, mir geht's gut, weil die negativen Emotionen ja alle komplett abgeschaltet waren. Und dann bleibt halt nur noch das so ein bisschen so eine Grundfreude und Optimismus übrig. Und das ist etwas, was ganz krass ist, was auch ganz schwer ist, das Leuten zu vermitteln, weil Leute dann immer sagen, aber ist doch geil, wenn du nur die negativen Emotionen abschaltest und Trauer und Angst und Frustration und sowas, und es bleibt nur noch das Positive übrig, ist doch super. Und da ist dann immer der Punkt, da kommt wieder meine daoistische Ader durch. Im Tao Te Ching steht, glaube ich, zum ersten oder zweiten Kapitel gleich, wo gesagt wird, wer das, ich weiß nicht mehr genau, wie es rum ist, das ist inzwischen auch schon sehr lange her. Nur wer das Schlechte erkennt, hat auch das Gute gesetzt. Und nur wer das Böse erkennt, wer das Schlechte erkennt, das Hässliche erkennen kann, darf auch das Schöne erkennen, und wer das Böse erkennen kann, das Gute erkennen. So. Und dass eben mir nicht bewusst war, dass man das nur im Kontrast wahrnehmen kann. Also in dem Moment, wo ich meine negativen Emotionen ausschalte, flachen die positiven Emotionen, ohne dass ich das merke, ab, weil ich die nicht mehr abgrenzen kann von dem, was drumherum ist. Und ich habe dann eben gemerkt, okay, ich komme jetzt an diese negativen Emotionen ran, ich bin wieder super traurig, super wütend, super ängstlich. Aber auf der anderen Seite schießen halt auch die positiven in der Wahrnehmung so dermaßen nach oben, weil in Abgrenzung, im Kontrast zu dem Negativen wahrgenommen wird. Also wir verlieren auch unsere positiven Seiten, wenn wir unsere Negativen ausblenden.
Ja, und das ist, glaube ich, so wertvoll, das nochmal zu betonen, weil die unangenehmen Emotionen sind per se nicht negativ. Und dieses Negative ist schon etwas, was wir alle nicht haben wollen. Schon die Bezeichnung negativ heißt, will ich nicht haben, ne? Ich lerne, so wie wir das jetzt machen, gesund mit meinen Emotionen umzugehen, dann weiß ich, dass auch die Unangenehmen irgendwas mir sagen wollen, aber ich muss ihnen zuhören können. Und das lernen wir doch auch nicht als Kinder. Genau das, was du gerade sagst, diese Erkenntnis, was körperliche Züchtigung mit uns macht, das ist neu. Aber der Umgang mit Emotionen, so wie wir ihn quasi jetzt Menschen zeigen, der ist doch auch gerade mal 20 Jahre alt.
Ja, total. Also das Zeigen ist ja eine, und das ist ja gesellschaftlich auch eben super viel stigmatisiert. Das ist eben immer noch was, was ich passt jetzt nicht direkt dazu, aber es ist eben gestern gerade im Unterricht aufgekommen, dass wir über Selbstbewusstsein als Konzept geredet haben und dass ein Unterschied bei Männern und Frauen ist und dass es eben Frauen systematisch aberzogen wurde, selbstbewusst aufzutreten, weil die Gesellschaft gesagt hat, nee, das darfst du nicht. Und da haben wir ja eben auch diesen Effekt, dass wir immer noch dieses Ding haben, dass gesagt wird, ja, Männer dürfen weinen, aber nur in der und der Situation. Wenn jemand gestorben ist oder irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, dann darfst du weinen, aber doch nicht, weil du jetzt einfach nur traurig bist oder du einen anstrengenden Tag hattest und so. Das ist dann wieder unmännlich. Und gleichzeitig eben bei Frauen, ja, natürlich dürfen Frauen wütend sein, aber doch bitte nicht immer und überall und in jeder Situation, sondern nur, wenn du wirklich einen guten Grund hast. Und da hatte ich jetzt gerade eben im Unterricht auch wieder diese Diskussion, dass einer sagte so, ja, aber man muss ja nicht alles aufbauschen und über alles jetzt irgendwie empathisch reden. Wo ich dann sage, wer sind Sie denn, dass Sie denken, Sie haben die Deutungshoheit, was für den anderen jetzt ein wichtiges Thema sein darf? Ja? Und das ist, und da ist eben noch super viel in der Gesellschaft stigmatisiert, was den Ausdruck von Emotionen angeht. Und natürlich ist es auch damit, wenn ich es nicht ausdrücken kann, fehlt mir ein ganz wichtiges Mittel, um es zu verarbeiten. Und von Menschen zu erwarten, dass sie halt einfach das alles mit sich selbst ausmachen und nur da sitzen, ist halt auch, natürlich muss man sie auch selbst halten können, aber wenn man jemandem die Möglichkeit nimmt, es auszudrücken, dann nimmt man ihm auch die Möglichkeit, es zu verarbeiten.
Absolut. Also ich glaube, dass wir im Moment sowieso wieder so eine leichte Neigung zum Thema stärker zeigen. Und mich macht das ein bisschen traurig, dass wir in die Richtung abdriften, weil das andere viel nachweislich besser ist als eben die Form des Führens. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich noch beobachte, und das ist tatsächlich über die Jahrzehnte gewachsen, der Umgang mit diesen sekundären Emotionen, ne? Also wir haben Wut zum Beispiel als Frau, und da wir die Wut in der Form nicht ausdrücken dürfen, weil die Gesellschaft es nicht gelernt hatte, damit umzugehen, wissen wir aber wenn wir traurig sind, dann geht das. Ja, das heißt, die Frau darf weinen, wenn sie wütend ist. Das ist quasi reduzierter wahrgenommen, dann ist es schon okay, aber sie darf nicht auf den Tisch hauen. Und zum Beispiel Männer haben gelernt, okay, wenn ich weine, bin ich das Weichei, aber wenn ich aus der Haustür rausgehe, sie zuschlage quasi und ganz viel Aggression zeige, dann geht meine Wut unter, dann geht meine Trauer unter und es bleibt nur diese männliche Wut, ja. Das heißt, ich beobachte zum Beispiel sehr oft, wenn Menschen wütend sind, was die Mikroexpression in dem Moment ist. Und genau, du machst gerade dieses wissende Lächeln. Du weißt, was ich jetzt sagen werde, ne? Sehr, sehr oft habe ich eben bei diesen Wutausbrüchen ganz viel Trauer im Gesicht.
Also ich kenne mich ja mit Mikroexpressionen überhaupt nicht aus, deswegen ist das für mich gerade auch eine neue Information gewesen, aber ich konnte mir denken, worauf du hinaus willst. Und das ist für mich gerade auch wahnsinnig spannend zu sehen, dass, weil ich, wenn ich wütend bin, dann um Trauer zu verdecken, dann merke ich das ja nicht. Ich werde ja nicht traurig, merke, ah nee, traurig darf ich nicht sein, ich werde jetzt wütend. Das ist ja, das kommt ja direkt automatisch. Das ist ja schon so miteinander verknüpft, dass ich nur die Wut spüre und die Trauer gar nicht mehr. Das war für mich halt auch ein wirklich langer Prozess, dann zu gucken, okay, du bist jetzt gerade wütend, wirklich? Ist das das, was dahinter ist? Und dann eben da reinzukommen und zu singen. Und manchmal ist es ja, geht ja sogar über mehrere Stufen. Das, was ich ganz oft im Unterricht habe, sind dann meistens Frauen, die dann eben sagen, okay, da wird eine Grenze überschritten, das macht mich eigentlich wütend. Ich darf aber nicht wütend sein, deswegen bin ich jetzt gerade hilflos. Aus Hilflosigkeit kriege ich Angst in der Situation. Ich kann mit der Angst aber gerade nicht umgehen, deswegen zeige ich Trauer und fange an zu weinen. Und die Trauer überdeckt die Angst, was wiederum die Wut überdeckt. Und man fühlt aber nur die Trauer selbst. Und zu sehen, okay, aber der Körper verrät trotzdem, was eigentlich dahinter ist. Das finde ich wahnsinnig spannend, dass es eben nicht direkt den Sprung macht, sondern eben nur in meinem Kopf da. Ja.
Das ist wirklich spannend. Und deswegen ist das Konstrukt Ich da echt wichtig, auch für sich selbst mal zu wissen, was macht mich eigentlich traurig, was macht mich wütend, was sind meine Trigger? Da hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Und das kann ich ja herausfinden, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige. Tue ich das nicht, dann bin ich, sage ich das Wort Opfer? Opfer ist ein böses Wort, ne? Aber ausgeliefert.
Ja, das finde ich eben auch. Das ist auf der einen Seite dieses, ja, wenn ich weiß, ah, da bin ich wütend und denke, ich muss jetzt irgendwie lernen, mit meiner Aggression umzugehen. So, nee, du musst nicht lernen, mit deiner Aggression umzugehen, du musst lernen, deine Trauer zuzulassen. Und das ist das, wie du mit der Aggression umgehst. Und dann kommt da ganz oft diese Frage, ja, wie mache ich das denn? So, ja, der erste Schritt ist, dass du deine Wut zum Beispiel nicht sofort ausagierst, dass du erstmal versuchst zu sitzen und mit dieser Wut zu sein. Ich habe das am häufigsten kriege ich das mit Angst, dass Leute sagen, ja, was mache ich denn mit Angst? Wo ich dann sage, so, das ist dieser Satz, make fear a friend. Ja, Angst möchte dir was sagen. Setz dich doch erstmal hin und hör doch erstmal zu, bevor du versuchst zu handeln. Und wie viele Menschen das noch nie gemacht haben, noch nie eine Emotion hatten und gesagt haben, ich setze mich jetzt erstmal hin und lasse sie jetzt erstmal 90 Sekunden über mich drüber waschen, um zu gucken, was passiert da jetzt eigentlich?
Total wichtig. Und ich erinnere mich gerade, also ich bin ja so ein kleiner Yogi. Jetzt ist die Geschichte, die mir gerade einfällt, auch schon 20 Jahre her. Deswegen werde ich sie nicht korrekt wiedergeben. Aber es gibt diese Geschichte, wo Buddha halt eben auch irgendwie abends am Feuer sitzt und merkt, dass eben so unangenehme Emotionen auf ihn zukommen. Und er dann sagt, so Angst, setz dich mal zu mir. Ja. Und genau diese Geschichte, wo ich damals auch sehr berührt war, zu sagen, ja, setz dich mal zu mir und erzähl mir, was du mir zu sagen hast. Sich mal den Mut zuzusprechen, zu sagen, ich lade dich ein. Und neurowissenschaftlich vielleicht auch mal mitzunehmen, wenn ich meine Emotion benennen kann in dem Moment, wenn ich weiß, es ist Angst, dann ist die Regulation schon im vollen Gange. Ja, und das ist auch so wichtig. Also ich bin ja nicht ausgeliefert. Ich kann sie regulieren, ich kann mit ihr arbeiten. Also das ist so wichtig, das Wissen über Emotionen zu haben, weil wir einfach das Leben viel besser bewältigen können, wenn wir wissen, was sie wollen, was sie mit uns machen, ne? Und dann zu sagen, okay, da ist Angst, da ist Trauer, einfach nur diese Emotion zu benennen und nicht zu sagen, ich bin traurig, oder? Ne? Das ist ganz wichtig, das abzugrenzen, nicht die ganze Identität auf ich bin traurig und ich bin ängstlich, sondern da ist die Trauer, da ist die Angst.
Das ist eine super schöne Rückleitung jetzt wieder zu unserem Identitätsthema. Ich meine, es ist im Gälischen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo es her ist. Du kennst es bestimmt auch. Dieses, dass du nicht sagst, ich bin traurig, sondern Trauer ist auf mir. Dass ich sage, da ist jetzt gerade. Und ich bin auch ein ganz. Ich versuche mal, das zu benutzen, aber es ist super schwierig, da auch aus diesem Sprachgebrauch rauszukommen. Auch nicht zu sagen, ich bin depressiv. Sondern oder ja gut, bei Autismus, bei ADS, ich bin Autist, dass wir sagen so, ja, ich habe Autismus, ich habe eine Depression, um eben zu sagen, das ist etwas, was mit mir ist, aber das ist nicht meine Identität. Und das ist ja dann noch schlimmer, wenn du halt sagst, du hast so eine sekundäre oder tertiäre Emotion, da dass du dann eben Wut hast und du sagst, ich bin wütend, obwohl deine Identität eigentlich gar nichts gerade mit dieser Wut zu tun hat, sondern es nur eine Kompensation ist. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Emotionen einen ganz, ganz niedrigen Stellenwert zugemessen. Ich habe gesagt, so Intellekt und kognitiv, und das ist wichtig. Und Emotionen, das ist halt das, was uns irgendwie noch behindert. Das ist das, was irgendwie uns irrational macht, was uns im Weg steht. Und idealerweise musst du versuchen, wenn du wirklich sachlich mit jemandem reden willst, die Emotionen komplett auszuschalten. Das darf gar keine Rolle mehr spielen. Wo ich letztens dann eben auch dieses, wir sind bei Schulz von Thun gewesen und dann gesagt, er muss versuchen, eine Diskussion komplett nur auf der Sachebene zu führen. Da darf gar kein Appell und gar keine Beziehungsebene. Das ist unrealistisch, das ist völlig unmöglich. Und ja, dass eben Emotionen sind ja immer, wenn, soweit ich das verstanden habe, immer eine Fortsetzung von Bedürfnissen, die da dem zugrunde liegen. Die Emotionen sollen ja so nur signalisieren, ich habe gerade ein Bedürfnis, das wird gerade nicht befriedigt, deswegen kommt ein Gefühl hoch. Und Bedürfnisse sind ja aber der Kern mit unserer Identität. Was möchte ich? Was brauche ich? Das ist ja ganz wichtig, um zu wissen, wer wir sind. Und wenn wir nicht wissen, was wir fühlen, dann wissen wir nicht, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich brauchen, dann wissen wir nicht, wer wir sind.
Genau. Und da werfe ich nochmal unsere ID37 in den Ring, weil dort bekommst du wirklich schwarz auf weiß gezeigt, was so die Grundbedürfnisse sind, die du brauchst, damit du dich gut fühlst. Ne? Und ich finde es total interessant, mal sich das selber bewusst zu machen, was brauche ich wirklich, um mich gut zu fühlen und wie unterschiedlich das ist. Du hast gerade diesen schönen Satz zitiert aus deinem Unterricht, da jemand die These aufgestellt hatte, wir brauchen das jetzt nicht, und du ihn gefragt hast, hey, wer sind Sie, dass Sie das entscheiden dürfen? Genau das müssten wir uns selber und anderen auch zugestehen, weil unser Bedürfnis nach Motiv XY ist so, so unterschiedlich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass keiner von uns aus einer Bösartigkeit Dinge tut, sondern weil sie eben zu ihm gehören, zu ihr gehören, weil sie die Identität sind und andere dadurch wahrscheinlich draufschauen und sagen, oh, das finde ich jetzt aber nicht gut, wie du bist, und ah, das ist aber nicht das, ne? Wir bewerten immer aufgrund dessen, wer wir sind. Und es ist so spannend zu wissen, hey, meine Identität grenzt mich natürlich von dir ab. Weil nur weil ich anders bin, kann ich erkennen, dass du auch anders bist und da ist ich eine Grenze habe. Aber sich darüber im Klaren zu werden, das ist nicht Bösartigkeit. Das, ich glaube, das ist mein Wunsch an alle, die uns zuhören, wenn du von anderen Menschen geärgert wirst aufgrund der Handlung, die sie vielleicht unbewusst tun, geh erstmal davon aus, dass sie nichts mit dir zu tun haben.
Wo wir wieder bei den Schatten und bei der Projektion sind. Voll. Und ich hatte gerade noch Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das war so ein Punkt noch, den du gerade damit in den Raum geworfen hast. Wo waren wir denn gerade nochmal? Hilf mir auf die Sprünge. Was? Wir waren bei. Bin
Motiv,
gerade.
Bedürfnissen, Emotionen. Du hast vorhin gesagt, dass Emotionen nie bei dir so eine Rolle gespielt haben. Und weißt du, wenn. Okay, was?
Ja, genau. Ich war gerade wieder bei dem Satz, dass wir quasi dem anderen nicht zugestehen, dass er jetzt gerade verletzt sein darf, weil wir sagen, wir wären ja nicht verletzt in der Situation. Da sind wir wieder bei diesem Perspektivwechsel, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Trigger und sowas immer auf den anderen übertragen und sagen, so, das hätte mich jetzt nicht verletzt, dann darf dich das auch nicht verletzen. Dieser Satz, mit dem viele von uns ja erzogen wurden, so, ich gebe dir gleich einen Grund zum Heulen, denn du hast ja gar keinen. Ja, genau dieses Ding. Und das glaube ich ganz, ganz viel. Und wie du sagst, nicht boswillig, nicht aus, also den Satz finde ich schon hart grenzwertig, also den sollten wir uns schon abtrainieren. Aber grundsätzlich immer dieses, mir wäre das nicht passiert, ich verstehe jetzt gar nicht, warum du jetzt gerade so wütend bist, ich verstehe gerade gar nicht, warum du so traurig bist. Und zwar nicht mit dem, ich möchte verstehen, warum du traurig bist und warum du wütend bist, sondern das ist nicht richtig, was du gerade fühlst. Und ich glaube, da passiert so unglaublich viel emotionales Gaslighting. Und wenn wir dann wieder zurück zu dem Punkt kommen mit der Scham und der Schuld, wenn du selbst eben nicht so eine super Festigung hast in deinem Selbstwertgefühl und du bist traurig oder du bist wütend, jemand hat deine Grenzen übertreten, du drückst deine Wut aus und der andere sagt, du hast gar keinen Grund wütend zu sein, das war nicht so schlimm, dass wir dann nicht sagen, doch, habe ich und stehe für mich ein, sondern uns fragen, oh, hat er vielleicht recht? Habe ich vielleicht gar nicht das Recht, wütend zu sein gerade und dann verleugne ich meine eigenen Gefühle? Und wenn ich meine eigenen Gefühle verleugne, dann lernt mein Gehirn halt zu sagen, okay, ich kann den Dingen nicht vertrauen, dann unterdrücke ich die wieder.
Absolut, absolut. Jan, bevor wir die Folge jetzt auslaufen lassen, weil wir werden heute zwei Folgen für euch aufnehmen, aus dem einfachen Grund, ich bin nächste Woche im Urlaub und deswegen nehmen wir mal gleich zwei Folgen auf. Aber ich darf dich jetzt nicht aus dem Raum gehen lassen, ohne dir eine Frage zu stellen. Ich hoffe, sie ist nicht zu persönlich. Als du gerade erzählt hast, dass du früher nur körperlich, also beziehungsweise auf das Intellekt und wenig auf Emotionen gegangen bist und dass es für dich etwas war, was dich gestört hatte. Jetzt bist du heute Experte für Empathie. Ich finde, also ich würde gerne, wirklich gerne die Transformation mal, vielleicht kurz, aber hören. Wie hast du es geschafft?
Ja, also es ist ein super langer Weg gewesen und das Interessante daran ist ja, dass es irgendwie schon zwischendurch schon mal durchgesickert ist. Also ich habe ja das Entrainment als Empathie Assessment entwickelt zu einer Zeit, die Prätherapie war, also bevor ich überhaupt selbst an die ganzen emotionalen Sachen rangekommen bin. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal an den Punkt, du hast gesagt, dass wir oft gar nicht wissen, was wir brauchen. Und ich finde, was genauso essentiell ist, dass wir oft gar nicht wissen, was wir wirklich wollen. Also wir denken, ich muss dieses Ziel erreichen, da will ich irgendwie hin. Aber unbewusst wissen wir eigentlich, was wir wollen und wo wir hin möchten. Und im Prinzip sabotieren wir uns die ganze Zeit selbst. Also ich habe die ganze Zeit versucht, mit meinem Intellekt dieses eine Ziel zu erreichen und Karriere zu machen und eine Professur und so. Und dann stand ich vor der Klasse und habe aber gesagt, so, aber ich möchte die Verbindung mit diesen Studierenden haben und ich möchte ganz viel Energie in das Unterrichten reinstecken. Energie ins Unterrichten und in die Studierenden zu stecken, so doof das ist, bringt einem im akademischen Bereich so gut wie gar nichts. Also nachher gucken die Leute auf, was hast du publiziert, bei welchen Journals, wie viel. Die gucken nicht darauf, hat die Evaluation ergeben, dass deine Studierenden nicht ganz toll fanden und du super empathisch mit denen warst. Und trotzdem war dabei meine Energie, ist immer wieder dahin gegangen zu sagen, ich möchte dieses menschlich, ich möchte diese Verbindung haben, ich möchte ein Empathietool entwickeln, obwohl keiner gefragt hat, ob ich das mache. Und ja, und dann kam eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, in diesem ganzen intellektuellen Verrennen, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt nicht. Und der schmerzhafteste Punkt eben im Leben, wo man sagt, so, vielleicht habe ich ein Problem. Vielleicht ist es nicht die ganze Welt, die ein Problem hat, sondern vielleicht habe ich gerade irgendein Problem und deswegen geht alles den Bach runter. Und dann habe ich eben das erste Mal eine Therapie angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ich kann da selbst nicht hingucken. Ich bin so in diesen Mustern drin, ich weiß nicht, wie ich davon alleine rauskommen soll, weil man natürlich auch seine Quellen und seine Tests und so dann wählt nach dem, was man schon gelernt hat. Und da finde ich super wichtig, dass man jemand anderen hat, der da drauf guckt und sagt, so hier, so kommt das eigentlich an, so wirkt das. Und dann habe ich eben gemerkt, als ich das erste Mal gemerkt habe, wow, durch dieses Emotionale komme ich mit mir in Kontakt. Und das ist eigentlich das, was sich lebendig anfühlt, was sich echt anfühlt. Ich bin immer noch super gerne intellektuell und mit Gedankenexperimenten beschäftigt, aber wirklich präsent, wirklich da, wirklich mit mir, bin ich halt in dem Moment, wo ich emotional bin, wo mich irgendwas berührt, wo mich was bewegt. Und ja, das ist dann eben der Weg dahin gewesen, dass ich gemerkt habe, das ist nicht nur, nicht, Emotionen sind nicht nur irgendein Teil, der dazukommt und ich habe da quasi einen Skill, den ich noch zulernen muss, sondern das ist mein Raison d'être. Das ist halt, ich existiere, weil ich fühle, wir haben ja dieses Ich fühle, also bin ich, dass ich jetzt wirklich merke, wenn ich wieder, und das passiert auch nach 8 Jahren immer noch wieder, dass ich in diese Rolle reinrutsche und bin nur in diesem Funktionsmodus drin und jetzt merke ich, dann fehl ich mir. Ich habe mich selbst nicht und deswegen bin ich gerade nur diese Rolle. Und das ist eben etwas, was man, wenn man nur da drin ist, selbst nicht nachvollziehen kann. Aber sobald man das erste Mal da rausrutscht, merkt man, wow, wie es sich anfühlt, unvollständig zu sein. Und sich selbst zu haben, ist für mich im Prinzip das gerade, wo ich jetzt sage, das ist mein Lebenssinn. Und alles andere ist schön und Schmuck und drumherum, aber dass ich bei mir selbst bin, das ist das, was sich wahrhaftig anfühlt. Und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich mit in mein Schaffen reinbringen. Das ist ja, ich möchte Menschen nicht nur beibringen, wie klinge ich toll und wie bin ich überzeugend, sondern wie kriege ich das hin, wirklich mit Menschen zu sein.
Und weißt du, so erlebe ich dich sehr wahrhaftig. Und danke, dass du das hier mit mir teilst und mit allen anderen auch. Also ich liebe diese Gespräche mit dir, weil sie halt so echt sind. Und was mich jedoch trotzdem sehr stark immer beeindruckt, ist deine sehr akademische Art und Weise, Dinge zu erklären, die komplex sind und die du so schön auf den Punkt bringst. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Werbepause zum Schluss. Dann hat dieses großartige Tool entwickelt, das ist das Entrainment und Charisma Profile. Und ihr könnt diese Profile anfordern bei uns. Ich kann nur sagen, gönnt euch das. Das sage ich jedes Mal. Und ja, vielleicht schließen wir die Folge jetzt mit dieser kleinen Werbung nochmal ab. Also, ihr könnt euch gerne bei uns melden und diese Profile anfordern, auch die ID 37. Das haben wir alles im Portfolio. Also wir unterstützen eure Wirkung auf allen Kanälen. Lieber Jan, vielen Dank erstmal für den intensiven Austausch heute. Wir sind ein bisschen länger geworden als sonst, aber es war schön.
Muss. Auf jeden Fall. Ich danke dir.
Also, bis gleich. Wir nehmen
Bis
gleich noch
gleich.
eine Folge für euch auf.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.